Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Nachdem wir uns durch die 150 Psalmen des Alten Testaments hindurchgearbeitet haben, steht nun wieder ein Wechsel ins Neue Testament an. Auf dem Programm steht der Epheserbrief. Er umfasst 6 Kapitel und gehört damit weder zu den besonders langen noch zu den besonders kurzen Briefen des Apostels Paulus. Aber vom Inhalt her ist der Epheserbrief ein echtes Schwergewicht, weshalb wir uns ziemlich ausführlich mit ihm beschäftigen werden. Heute erwartet Sie zunächst einmal eine allgemeine Einführung. Es muss wohl im Jahr 62 nach Christus gewesen sein, da verließen 4 Leute die Stadt Rom, um zur Provinz Asien zu reisen. Diese Provinz lag in dem Gebiet, das damals als Kleinasien bezeichnet wurde und das heute ungefähr der Türkei entspricht. Diese Männer hatten 4 der großartigsten Schriftwerke des christlichen Glaubens bei sich. Aber von ihrer Bedeutung ahnten weder die römischen Soldaten etwas, denen die 4 Männer ab und an begegneten, noch deren Vorgesetzte. Sonst hätten sie diese Männer gewiss verhaftet und die Dokumente beschlagnahmt. Aber für die Römer waren es nur ein paar Schriftstücke, die ein unbekannter Gefangener verfasst hatte. Heute allerdings wären sie unbezahlbar, wenn sie denn noch als Originalhandschriften existieren würden. Als diese 4 Männer sich vom Apostel Paulus verabschiedeten, erhielt jeder von ihnen einen Brief, um ihn jeweils einer bestimmten Zielgruppe zu überbringen. Diese 4 Briefe gehören inzwischen zum Neuen Testament und werden die Gefangenschaftsbriefe des Apostels Paulus genannt, weil er sie in jener Zeit schrieb, als er in Rom gefangen gehalten wurde. Er wartete auf eine Anhörung von Nero, dem damaligen Kaiser. Paulus hatte sich als römischer Bürger auf den Kaiser berufen und erwartete darauf, von ihm angehört zu werden. Die 4 Männer und ihre Wohnorte können wie folgt benannt werden. Epaphroditus kam aus Philippi und bekam den Brief an die Philipper ausgehändigt. Tychikus war in Ephesus zu Hause und machte sich mit dem Epheserbrief auf den Weg. Epaphras kam aus Kolosse und wurde mit dem Brief an die Kolosser betraut. Und schließlich Onesimus, er war ein entlaufener Sklave aus Kolosse und wurde mit einem Brief an Philemon, seinen Herrn und Besitzer, losgeschickt. Ehrlich gesagt sind sich die Wissenschaftler nicht darüber einig, ob alle 4 Paulusbriefe tatsächlich während seiner Zeit der Gefangenschaft in Rom geschrieben wurden. Schließlich saß Paulus mehrere Male an verschiedenen Orten im Gefängnis. Ich persönlich aber tippe auf Rom und stelle mir vor, wie sich Epaphroditus, Tychikus, Epaphras und Onesimus von dort aus auf dem Weg gemacht haben. Die 4 Briefe zeichnen uns ein vielfältiges Bild von Jesus Christus, von der christlichen Gemeinde und vom christlichen Leben überhaupt. Diese Briefe spiegeln wider, was es in jener Zeit bedeutete, als Christ zu leben. Im Einzelnen kann man über die Inhalte der Briefe ungefähr Folgendes sagen. Der Epheserbrief stellt uns die Gemeinde vor, die der Leib Christi ist. Oder anders ausgedrückt, die unsichtbare Kirche, deren Haupt Jesus Christus ist. Der Kolosserbrief malt uns in erster Linie Christus als Haupt des Leibes bzw. als Haupt der Gemeinde vor Augen. Die Betonung liegt dabei eher auf Christus als auf der Gemeinde. Der Philipperbrief wiederum stellt uns das christliche Leben vor mit Christus als der alles entscheidenden Kraft. Zitat: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und der Brief an Philemon zeigt uns schließlich das christliche Leben in Aktion. In diesem Fall, wie sich der Glaube in einem heidnischen Umfeld bewährt. Paulus schrieb an den Christen Philemon, den Besitzer des Sklaven Onesimus: Wenn du mich nun für deinen Freund hältst, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er aber dir Schaden angetan hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an. Das Evangelium war im ersten Jahrhundert sozusagen auf Schuhsohlen unterwegs und es funktionierte. Nach und nach verbreitete es sich unter immer mehr Leuten. Das zeigt uns besonders der Epheserbrief. Außerdem präsentiert er uns die Gemeinde als ein Meisterwerk Gottes, als eine Art Geheimnis, das im Alten Testament noch nicht offenbart wurde. Die Gemeinde ist wunderbarer als jeder von Händen gebaute Tempel, errichtet aus lebendigen Steinen, bewohnt vom Heiligen Geist. Die Gemeinde ist der Leib Christi in der Welt, der sich gewissermaßen so durch die Welt bewegen soll, wie er sich durch die Welt bewegen würde, und um gegen die listigen Anschläge des Teufels zu kämpfen. Zu guter Letzt, der Tag wird kommen, an dem die Gemeinde die Welt verlassen und Christus als Braut vorgestellt werden wird. Kein Wunder, dass viele Theologen den Epheserbrief für den wohl wichtigsten Brief des Neuen Testaments halten, weil er wie kein anderer beschreibt, warum es die christliche Gemeinde überhaupt gibt und welche Zukunft vor ihr liegt. Einige haben sogar behauptet, man müsse schon zu den wahrhaft Auserwählten gehören, um den Epheserbrief in seiner ganzen Tiefe zu verstehen. Doch ich habe den Eindruck, dass diejenigen, die so etwas behaupten, immer sich selbst zu diesem inneren Kreis rechnen. Ich jedenfalls behaupte nicht, die Tiefen des Epheserbriefes ausloten oder seine Höhen erklimmen zu können. Warum das so ist, das werden Sie merken, wenn wir uns näher damit befassen. Auf jeden Fall aber werden wir uns die größte Mühe geben, diesen Brief mit der Hilfe des Heiligen Geistes zu verstehen. Ich hatte mehrfach die Gelegenheit, die Türkei zu besuchen und habe mir jene Stätten angesehen, wo damals die 7 Gemeinden Kleinasiens beheimatet waren. Die meiste Zeit verbrachte ich in Ephesus. Ja, ich genoss es in vollen Zügen, dort zu Besuch zu sein, wo es vor fast 2000 Jahren diese wunderbare Gemeinde gegeben hat, die unter den 7 Gemeinden eine Führungsrolle innehatte. Dem Apostel Paulus war es übrigens auf seiner 2. Missionsreise nicht so ohne weiteres vergönnt, die Provinz Asien zu besuchen, in der Ephesus das führende Zentrum war. Der Heilige Geist erlaubte es ihm und seinen Begleitern nicht. In der Apostelgeschichte, Kapitel 16, wird berichtet, sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Der Heilige Geist errichtete sozusagen eine Straßensperre und sagte zu Paulus, du sollst jetzt noch nicht dorthin gehen. Der Grund dafür wird uns nicht verraten, aber wir wissen ja, dass Gottes Zeitplan vollkommen ist. Er wollte ihn erst anderswo hinschicken. Deshalb reiste Paulus in den Westen nach Mazedonien, nach Philippi, dann in den Süden nach Beröa, nach Athen, nach Korinth. Und erst dann, auf dem Rückweg, kam er nach Ephesus. Und da bot sich ihm eine wunderbare Gelegenheit, das Evangelium zu verkündigen. In der Apostelgeschichte wird berichtet, und sie kamen nach Ephesus, er aber ging in die Synagoge und redete mit den Juden. Paulus war wirklich beeindruckt, welche Möglichkeiten es dort für die Missionsarbeit gab. Deshalb versprach er wiederzukommen, was er auf seiner 3. Missionsreise auch wirklich tat. Allerdings musste er feststellen, dass zwischen seiner 2. und seiner 3. Missionsreise ein anderer Missionar namens Apollos dort gewesen war. Apollos hatte nur die Taufe des Johannes, aber nicht das Evangelium von der Gnade Jesu Christi gepredigt. Denn zu der Zeit wusste Apollos noch nichts über Jesus. Aber später wurde er ein großer Prediger des Evangeliums. Paulus begann einen weitreichenden Dienst in Ephesus. 2 Jahre lang sprach er in der Schule des Tyrannus und das Evangelium drang in jedes Zentrum der Provinz Asien. In dieser Zeit wurden offensichtlich die Gemeinden, die im 2. und 3. Kapitel der Offenbarung angesprochen werden, durch den Dienst des Apostels Paulus gegründet. Nachdem ich selbst mehrmals in der Türkei gewesen bin, verschiedene Gebiete besucht und eine Menge über die archäologischen Ausgrabungen gelesen habe, die dort durchgeführt wurden, bin ich fest davon überzeugt, der größte Einsatz, der je dem Evangelium gewidmet wurde, hat dort stattgefunden, wo heute die Türkei liegt. Schon damals lebten dort Millionen von Menschen. Diese Region lag mitten im Herzen des römischen Imperiums. Die Kultur Griechenlands gab es nicht mehr in Griechenland, Sie lebte vielmehr fort an der Westküste der Türkei, an der Ephesus die führende Stadt war. Ephesus war ein großes Kulturzentrum und ein großes religiöses Zentrum. Das Klima war angenehm und es war ein schönes Erlebnis, diese Stadt zu besuchen. Die römischen Kaiser kamen in dieses Gebiet, um sich dort zu erholen. Das ist der Ort, an dem das Evangelium damals seinen größten Einfluss hatte. Ja, Ephesus war die wichtigste Stadt Kleinasiens und wahrscheinlich des gesamten Ostteils des römischen Imperiums. Nur Rom war bedeutender. Die Stadt Ephesus wurde etwa 2000 vor Christus von den Hethitern gegründet. Sie war, so würden wir heute sagen, eine orientalische, eine asiatische Stadt, bis dort um 1000 vor Christus die Griechen einrückten. So kam es, dass man dort eine Mischung aus Ost und West vorfand. Der englische Schriftsteller Rudyard Kipling hat sich schlichtweg geirrt, als er in einem Gedicht schrieb, »Der Osten ist der Osten und der Westen ist der Westen und die beiden werden sich niemals begegnen. Denn in Ephesus sind sie einander begegnet.« Über einen langen Zeitraum von etwa 2500 Jahren war Ephesus eine der bedeutendsten Städte der Welt. Sie lag an einem Hafen, der jetzt versandet und zugeschüttet ist. Ephesus ist keine Hafenstadt mehr. Ja, diese Stadt ist vom Mittelmeer etwa 10 Kilometer weit entfernt. Zu der Zeit, als Paulus dort war, segelte er direkt bis an eine prächtige Fernstraße aus weißem Marmor. Sie war eine sehr breite Straße, und der Marmor dafür wurde von den Steinbrüchen des Berges Prion geliefert. Der Tempel der Diana in Ephesus war eines der 7 Weltwunder der Antike. Er war der größte griechische Tempel, der je errichtet wurde. Etwa 127 Meter lang und 73 Meter breit. 4-mal so groß wie der Parthenon in Athen, aber diesem sonst sehr ähnlich. Er wurde auf moorigem Boden errichtet, der zunächst mit Holzkohle und mit Abdeckungen aus Leder vorbereitet wurde. Ein spezielles Fundament sicherte den Tempel gegen Beschädigungen durch Erdbeben. Auch das Aussehen des Diana-Tempels war außergewöhnlich. Die Kunstfertigkeit der beteiligten Handwerker und der Wohlstand der Bürger von Ephesus machten es möglich. Der Tempel hatte 127 elegante Säulen, von denen einige reich verziert und gefärbt waren. Ein Gemälde von Apelles, einem berühmten Kunstmaler der Antike, zeigte, wie Alexander der Große einen Blitzstrahl schleudert. Innerhalb dieses schönen Tempels befand sich das Götzenbild der Diana. Es war allerdings nicht die schöne Diana der griechischen Mythologie, sondern die orientalische oder besser die anatolische Vorstellung von der Göttin der Fruchtbarkeit. Sie war nicht die Göttin des Mondes, sondern der Fruchtbarkeit. Nüchtern betrachtet ein ordinäres, hölzernes Götzenbild mit vielen Brüsten. Im Schatten dieses Tempels wurden alle Arten grober Unmoral praktiziert. Ein blühender Handel wurde mit der Produktion von Silberschreinen oder von kleinen Modellen des Tempels betrieben. Verschiedene antike Schriftsteller berichten darüber. Anscheinend haben nur wenige Gäste Ephesus ohne solch ein Andenken an ihren Besuch verlassen. Der Kunsthandel brachte den Kunsthandwerkern keinen geringen Gewinn. So also sah die Stadt aus, als Paulus dorthin kam. Er ging zuerst zur Synagoge und redete mutig 3 Monate lang zu den Juden. Dann ging er in die Schule des Tyrannus und redete dort täglich. Und das geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. So berichtet uns die Apostelgeschichte. Das war wahrscheinlich der Höhepunkt der Missionsarbeit des Apostels Paulus. Er betrachtete Ephesus als seine große Gelegenheit, das Evangelium zu verkündigen, und blieb dort länger als an jedem anderen Ort. Ja, die Menschen in Ephesus erhielten mehr biblische Lehre von Paulus als irgendwelche anderen Leute. Das ist auch der Grund dafür, dass er den Christen dort all die tiefen Wahrheiten mitteilen konnte, die im Epheserbrief enthalten sind. An die Christen in Korinth schrieb Paulus, »Ich werde aber in Ephesus bleiben bis Pfingsten. denn mir ist eine Tür aufgetan zu reichem Wirken, aber auch viele Widersacher sind da. Weil die Verkündigung des Paulus bei den Silberschmieden zur Schließung ihrer Geschäfte führte, gab es großen Widerstand, und das führte sogar zu einem regelrechten Tumult in der Stadt. Paulus predigte das Evangelium vom lebendigen Gott und vom Leben, das durch Jesus Christus geschenkt wird. Gott bewahrte ihn wunderbar, was ihn zum Weitermachen ermutigte. Paulus liebte die christliche Gemeinde in Ephesus. Sein letztes Treffen mit den Ältesten von Ephesus war ein liebevolles Abschiedstreffen, wie uns in der Apostelgeschichte berichtet wird. Insgesamt wurde eine ziemlich große Anzahl an Menschen in Ephesus gläubig. Ich vermute, das Evangelium hatte in diesem Gebiet eine größere Wirkung als an den meisten anderen Orten und als zu anderen Zeiten in der Weltgeschichte. Geistlich betrachtet könnte es sich bei der Gemeinde von Ephesus um eine der größten Gemeinden überhaupt gehandelt haben. Und dennoch finde ich es erstaunlich, dass es in dieser heidnisch geprägten Stadt Menschen gab, die den Epheserbrief wirklich mit ihren Sinnen verstehen konnten. Dass sie ihn verstanden, daran gibt es für mich keinen Zweifel. Denn Paulus hätte ihn gewiss, was den Inhalt und die Form betrifft, anders verfasst, wenn er den Christen dort nicht zugetraut hätte, dass sie ihn verstehen. Darüber hinaus sehen wir, dass im Buch der Offenbarung Ephesus die erste von den 7 Gemeinden Kleinasiens ist, die in einer Reihe von Gemeinden genannt wird. Und das nicht ohne Grund. Ephesus war, so jedenfalls mein Eindruck, eine Gemeinde in bester Verfassung. Ja, die Gemeinde, die sich geistlich gesehen auf höchstem Niveau befand. Wahrscheinlich haben Sie und ich kaum eine Vorstellung davon, wie der Geist Gottes die Gläubigen in Ephesus beeinflusst und sie zu geistlichem Wachstum angeregt hat. Sie liebten ihren Herrn Jesus und empfanden eine große Sehnsucht nach ihm. Ja, sie fühlten sich gewissermaßen von seiner Person angezogen. Und genau das vermisse ich in den meisten heutigen Gemeinden. Wir sind so angetan von der Gemeindearbeit, von den Programmen, die wir verschiedenen Zielgruppen anbieten, von unseren Räumlichkeiten und den guten Entfaltungsmöglichkeiten, dass wir gar nicht merken, wie wir uns von Jesus Christus als Person entfernen. Die entscheidende Frage ist doch, wie sehr wir ihn lieben. Paulus schrieb an die Epheser, dass Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie gegeben hat. Erwidern wir diese Liebe? Reagieren wir darauf? Können wir sagen, ich liebe ihn, weil er mich zuerst geliebt hat? Ich bin überzeugt davon, dass der Epheserbrief dazu beitragen kann, uns wieder ganz nahe zu Christus zu bringen. Dennoch gibt es Zeitgenossen, die behaupten, dass man 2 Bücher der Bibel nicht wirklich verstehen kann. Einmal den Epheserbrief und natürlich das Buch der Offenbarung. Die Offenbarung ist für sie nur ein Sammelsurium an Symbolen, die niemand entziffern kann. Und der Epheserbrief würde unseren Verstand übersteigen. Beides halte ich für absolut übertrieben. Als ich vor Jahren ein Buch geschrieben habe, in dem es für jedes Buch der Bibel eine Gliederung und eine Übersicht über dessen Inhalt gibt, da habe ich etwas Interessantes festgestellt. Nämlich, dass ich ausgerechnet für den Epheserbrief und die Offenbarung am leichtesten einen Überblick anfertigen konnte. Denn beide Schriften sind systematisch und logisch aufgebaut. Johannes, dem Verfasser der Offenbarung, wurde aufgetragen, das niederzuschreiben, was er in Form von Visionen zu sehen bekam. Das ergibt aus meiner Sicht eindeutig eine Gliederung in 3 Teile. Außerdem ist die Offenbarung anscheinend nach der Zahl 7 geordnet. Übersichtlicher geht es also kaum. Auch der Epheserbrief ist sehr logisch aufgebaut. Von den 6 Kapiteln handeln die ersten 3 von der himmlischen Berufung der Gemeinde. Diese 3 Kapitel haben einen sehr dogmatischen Charakter, geben also die Lehre des Apostels Paulus wieder. Die letzten 3 Kapitel beschäftigen sich mit dem irdischen Verhalten der Gemeinde und sind sehr praktisch ausgerichtet. Sehen Sie, die christliche Gemeinde hat ein Haupt. Das Haupt der Gemeinde ist Christus und er ist im Himmel. Aber die Füße der Gemeinde, die sind hier unten auf der Erde. Anders ausgedrückt, Paulus lässt uns nicht da oben in den himmlischen Sphären sitzen, sondern er sagt, so ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Nachzulesen im Epheserbrief am Anfang von Kapitel 4. Man könnte Paulus' Aufforderung auch so wiedergeben. Liebe Christin, lieber Christ, es ist schön für dich, von den himmlischen Regionen zu träumen und davon, wie es wohl wäre, dort oben bei Christus zu sein. Aber um Himmels Willen, komm jetzt bitte wieder auf den Boden der Realität zurück und fange an, dich hier auf Erden als Christ zu bewähren. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Gläubigen zur Zeit des Apostels Paulus in einer heidnischen Gesellschaft, nämlich in der römischen Welt, lebten. Also, die erste Hälfte des Epheserbriefes ist Lehre und die zweite Hälfte ist dem praktischen Leben gewidmet, was meines Erachtens eine sehr logische Einteilung ergibt. Vor allem aber, wir brauchen beides. Die Lehre, die in den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefes entfaltet wird, ist wirklich wunderbar, aber sie muss sich im alltäglichen Leben bewähren. Und damit das gelingt, sollten wir auch den drei darauffolgenden Kapiteln große Aufmerksamkeit schenken. Was den Aufbau des Epheserbriefes betrifft, so lassen sich die beiden Hälften noch weiter einteilen. Zuerst der dogmatische, der lehrmäßige Teil. In Kapitel 1 geht es um die Gemeinde als Leib Jesu Christi. In Kapitel 2 wird die Gemeinde mit einem Tempel verglichen. Und in Kapitel 3 beschreibt Paulus die Gemeinde als ein Geheimnis Gottes. Wenn wir dann zum praktischen Teil des Epheserbriefes kommen, so sehen wir in Kapitel 4, dass die Gemeinde sozusagen aus neuen, nämlich wiedergeborenen Menschen besteht. Die Gemeinde soll in der Welt etwas Neues darstellen. In Kapitel 5 geht es um die Gemeinde als Braut Jesu Christi. Sicher kennen Sie dieses Bild, das im Neuen Testament für die Gemeinde verwendet wird. Allerdings bin ich der Meinung, dass die Gemeinde heute noch keine Braut im biblischen Sinne ist. Denn Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 2, »Ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte.« Anders ausgedrückt, »Ich habe euch heute mit Christus verlobt, und eines Tages wird die Gemeinde seine Braut sein.« Im letzten Kapitel des Epheserbriefes geht es schließlich um den Glaubenskampf der Gemeinde. Ein Spaßvogel, der einmal mitbekam, wie ich den Epheserbrief in verschiedene Abschnitte aufteilte, sagte zu mir, »Das ist wirklich höchst interessant. Sie sagen, die christliche Gemeinde wird eine Braut sein und sie wird sich im Kampf bewähren müssen. In vielen Ehen ist das ganz genauso. Erst wird geheiratet und dann fangen die Eheleute an zu kämpfen.« Nun, so hat der Apostel Paulus es sicher nicht gemeint. Aber er will den Christen nichts vormachen. Hier in dieser Welt spielt sich ein Kampf ab. Die Gemeinde kämpft gegen den Widersacher Gottes. Das Kampfsignal ist schon ertönt. Jetzt ist es unsere Aufgabe, uns für Gottes Sache einzusetzen. Paulus empfiehlt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Im Mittelpunkt dieser Sendung stand eine Einführung in den neutestamentlichen Epheserbrief. Beim nächsten Mal werden wir die beiden ersten Verse aus diesem Brief unter die Lupe nehmen. Sie enthalten einige wichtige Angaben zum Absender und zum Empfänger des Briefes, aber auch über das Anliegen, das den Apostel Paulus antreibt. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse und verabschiede mich mit einem herzlichen Gott befohlen.